Deutschlandfunk, der Tag.
Es geht überhaupt nicht um die Frage, wer hat sich wo durchgesetzt, wer hat wo was gewonnen, wer hat was verloren. Es geht um eine gemeinsame Verantwortung, die die demokratischen Parteien für unser Land tragen. Und dieser Verantwortung für Deutschland und für die Bürgerinnen und Bürger kommen wir nach. Das ist das klare Signal dieser Einigung, die wir heute Morgen getroffen haben.
So sagt es der wahrscheinlich künftige Vizekanzler und SPD-Verhandlungsführer Lars Klingbeil. Aber weit entgegengekommen sind Union und SPD den Grünen schon, damit die das geplante Verschuldungspaket auch durch den Bundestag winken und so die Zweidrittelmehrheit herstellen. Wie es zu der Einigung kam, besprechen wir gleich. Außerdem sprechen wir über den nächsten bemerkenswerten Auftritt im Oval Office und was daraus abzulesen ist. Diesmal von NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Und wir schauen auf Putins Reaktion auf die Friedensinitiative der USA und der Ukraine. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 14. März 2025. Ich bin Philipp May. Hi. Ich hoffe, ich höre jetzt Jörg Münchenberg im Hauptstadtstudio.
Hallo Philipp.
Wieder so ein Tag, der ruhig beginnt und dann aber ganz schön hektisch zu Ende geht, oder?
Ja, das war wirklich heute schon sehr auch wieder aufregend zu beobachten und mit dabei zu sein. Also es hat die ganze Nacht über Verhandlungen haben stattgefunden nochmal zwischen Union, SPD und den Grünen, dass man doch noch irgendwie zusammenkommt nach dem ja doch eher harten Clash gestern im Bundestag, wo die Grünen ja auch Friedrich Merz, dem potenziellen Kanzler, ziemlich scharf angegangen sind. Naja, und dann plötzlich hieß es dann am Vormittag, es gibt Sondersitzungen der Fraktionen am Mittag und da war dann schon so ein bisschen absehbar, okay, da steigt wahrscheinlich bald weißer Rauch auf. Mhm.
So, fassen wir erstmal ganz kurz zusammen, bevor wir tiefer einsteigen, worum es geht. Es geht eben um dieses große, gigantische Schuldenpaket, das Union und SPD noch schnell durch den alten Bundestag bringen wollen mit Zweidrittelmehrheit, wozu sie die Grünen brauchen. Also Verschuldung für die Bundeswehr soll ab einem bestimmten Betrag von der Schuldenbremse ausgenommen werden.
1%, dabei bleibt es. Die Grünen hatten ja mal 1,5% ins Spiel gebracht. Das heißt, wenn man es mal runterrechnet, 1% am Haushalt gemessen am letzten, das sind so 45 Milliarden Euro. Die müssen aus dem Haushalt erwirtschaftet werden. Alles, was darüber geht, das kann außerhalb der Schuldenbremse finanziert werden. Was noch wichtig ist, die Grünen haben da eine kleine Änderung noch durchgesetzt. Also es geht jetzt nicht nur um Verteidigungsausgaben, sondern Mittel auch für Zivil- und Bevölkerungsschutz, Nachrichtendienste. Oh, das ist so das Wichtigste.
Okay, genau. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bundesrepublik in absehbarer Zeit das NATO-Ziel von 3,5% des Bruttoinlandsprodukts erreichen will, dann wären das ja Jahr für Jahr bummelig, also ganz grob über den Daumen gepeilt, 100 Milliarden Euro neuer Schulden für die Bundeswehr.
Genau, also das ist auch wirklich nach oben, gibt es keinen Deckel. Ja. Das heißt also, wenn jetzt die Bundesregierung der Meinung wäre und dass man sozusagen auch technisch überhaupt umsetzen kann, weil du musst ja auch überhaupt die Rüstungsfirmen haben, die dann die Produkte zur Verfügung stellen. Also dann kann das, theoretisch könnte das sogar über 3,5% drüber rausgehen.
Okay, so, dann gibt es das besagte 500 Milliarden Euro teure Sondervermögen für Infrastruktur. Hoch umstritten. Wieso?
Genau, hoch umstritten, weil die Grünen gesagt haben, da muss auch der Klimaschutz unbedingt rein. Und dann gab es ja gestern ein Angebot von SPD und Union, dass man gesagt hat, von diesen 500 Milliarden sollen 50 in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Man muss wissen, aus dem Klima- und Transformationsfonds werden viele klimapolitische Projekte, aber auch industriepolitische Projekte finanziert. Aber zum Beispiel auch die Zuschüsse beim Heizungsausbau, auch die kommen aus diesem KTF. Also der spielt eine ganz zentrale Rolle. Ja, und die Grünen haben gesagt, das reicht uns alles nicht. Und da hat man jetzt gesagt, aus diesem Sonderinvestitionsfonds, wobei das ja auch Schulden sind, das muss man sich immer wieder klar machen, 500 Milliarden, fließen jetzt nicht 50, sondern 100 Milliarden an den Klima- und Transformationsfonds. Das ist also schon auch für die Grünen, muss man sagen, ein respektabler Erfolg, weil, wie gesagt, Klimaschutz ja auch bislang in diesen ganzen Sondierungsgesprächen spielten ja nicht gerade die dominante Rolle.
So, und ein großes Hauptanliegen der Grünen und nicht nur ein Hauptanliegen der Grünen, es war ja im Prinzip ein durchgängiger Kritikpunkt von allen Seiten an diesem Infrastrukturpaket, war eben die Sorge, dass man dementsprechend wahnsinnige Spielräume schafft im normalen Haushalt. Weil man sagt, da müssen wir jetzt ja nichts mehr für Infrastruktur reinstellen in den normalen Haushalt, weil wir haben ja das Sondervermögen, dass dadurch eben Spielräume geschaffen werden für andere Ausgaben, für Wahlgeschenke, für sogenannte konsumtive Ausgaben, wie beispielsweise Mütterrente, Absenkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen etc. pp. Das war den Grünen nachvollziehbarerweise total wichtig. Hat man da sich irgendwie einigen können?
Genau, also das ist das große Stichwort Verschiebebahnhof. Da haben die Grünen natürlich gesagt, dazu reichen wir euch nicht die Hand. Und es gibt jetzt tatsächlich eine Lösung, dass man sagt, man schreibt auch das Wort Zusätzlichkeit. Also es müssen zusätzliche Investitionen sein, die da wirklich getätigt werden, dass man eben hier nicht irgendwas verlagern kann. Also das kommt oder soll in den entsprechenden Artikel für die Grundgesetzänderung mit reingeschrieben werden. Also dass es da wirklich eben auch schon im Grundgesetz steht, ein besonderes Gewicht bekommt. Und es gibt auch schon eine ziemlich genaue Definition, dass man sagt, jetzt bezogen auf den letzten Haushalt, 10%, das ist also der letzte Haushalt, Friedrich Merz hat das heute vorgerechnet, der umfasst ein bisschen weniger als 500 Milliarden, aber nehmen wir mal die 500 Milliarden, das ist einfacher für mich zu rechnen. 10% müssen aus dem regulären Haushalt kommen, das sind dann 50 Milliarden Euro, müssen also durch den Kernhaushalt, wie es so schön heißt, erbracht werden, und alles nur, was darüber geht, das darf dann durch diesen Sonderfonds, diese Sondervermögen sozusagen finanziert werden. Und da ist natürlich schon die spannende Frage, ist dann überhaupt noch Geld übrig, dass man zum Beispiel diese Wunsch- und Lieblingsprojekte, die du gerade angesprochen hast, Mütterrente, Absenkung Mehrwertsteuer für den Gastrobereich, also ob man das dann aus dem Kernhaushalt überhaupt noch finanzieren kann. In jedem Fall, was man ausgeschlossen hat, ist, dass man auch nicht aus diesem Sondervermögen dann solche Projekte finanziert. Das geht definitiv nicht.
Okay, aber jetzt hast du mir tatsächlich schon die Frage aus dem Mund genommen, nämlich genau das. Wenn das dann tatsächlich jetzt so strikt geregelt ist, ist dann überhaupt noch Geld da für diese ganzen Lieblingsprojekte? Was sagen? Vor allen Dingen Union und SPD. An den das Herz der Grünen wird ja an diesen Sachen nicht hängen.
Also das war schon ganz interessant. Friedrich Merz ist das heute bei der Pressekonferenz dann auch gefragt worden, so nach dem Motto, diese Einigung, ist das jetzt das Aus auch für die Mütterrente, die ja zum Beispiel, um mal das festzumachen, 4,5 Milliarden zusätzlich pro Jahr kostet und die eben sehr umstritten ist. Und man muss fairerweise sagen, er hat da nicht richtig drauf geantwortet, hat aber auch gesagt, das Sondierungspapier, und da steht ja die Mütterrente zum Beispiel auch drin, aber auch die ganzen anderen Wunschvorhaben, wie zum Beispiel auch ermäßigter Steuersatz für den Agrardiesel und so weiter, das habe natürlich weiterhin Bestand. Nun ist aber die Frage eben tatsächlich, weil der Haushalt ja, wie wir wissen, auf Kante genäht war, daran ist ja auch die Ampel letztlich zerbrochen. Es gibt ja auch keinen regulären Bundeshaushalt für das laufende Jahr, sondern eben nur den für 24. Und schon da war das Problem jetzt für den 25er Haushalt, dass da eine ziemlich große Lücke entsteht. Und wenn man eben jetzt sagt, 10% müsst ihr mindestens aus dem Kernhaushalt investieren, ihr dürft zum Beispiel Bundeswehrvermögen nicht reinrechnen, Finanztransaktionen auch nicht reinrechnen, dann wird schon eng, weil wenn man dann das Haushaltsloch noch dazu rechnet, dann bliebe, so rechnen zumindest auch die Grünen tatsächlich, bliebe eigentlich nichts mehr übrig für die Wunsch- und Lieblingsprojekte der Ampel.
Das heißt, möglicherweise könnte es tatsächlich so sein, dass die da jetzt einfach als Vorhaben reingeschrieben sind in das Sondierungspapier, aber am Ende scheitert es dann an der Realität an Geldfragen.
Ja, wobei man sich natürlich auch nichts vormachen darf. Ich meine, die CSU, weil es ist ja faktisch eine Dreiparteien-Koalition, wird natürlich sich da nicht einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Also das wird sicherlich noch für heftige Diskussionen sorgen. Und natürlich kann man finanztechnisch immer auch ein bisschen hin und her schieben. Aber man muss eben diese ganze Einigung tatsächlich auch sehen vor der insgesamt ja doch sehr schwierigen Haushaltslage. Und wenn man jetzt klar definiert, dass aus diesem Sondervermögen, was ja übrigens auch länger laufen soll, 12 Jahre statt 10 Jahre, wenn da wirklich nur zusätzliche Investitionen fließen dürfen, dann ist das tatsächlich eben nicht die große Schatzkiste für Union und SPD, aus der man sich dann beliebig bedienen kann.
So, ich will jetzt nicht, keine Sorge, das beliebte Spiel nach Gewinnern und Verlierern nach solchen Verhandlungsfragen. Aber was ich dich zumindest jetzt mal so in aller Vorsicht fragen würde, so jetzt prima vista, haben die Grünen ganz gut verhandelt?
Also ich finde schon von der Ausgangslage, und es war ja so, man muss aber auch sehen, die standen ja auch gehörig unter Druck, weil auch die Länder mit einer grünen Regierungsbeteiligung, die haben natürlich ja alle ein großes Interesse an diesem Sondervermögen. Insofern war von da auch schon eine gehörige Portion Druck da. Aber ich finde, sie haben es ganz geschickt gemacht. Sie sind gestern im Bundestag, gerade die Union und in Person von Friedrich Merz, sind denn sehr hart angegangen, waren aber auf der anderen Seite schon sehr kompromissbereit auch und waren auch immer verhandlungsbereit. Also das muss man ihnen schon zubilligen. Ganz interessant ist natürlich jetzt sozusagen die Rolle von Friedrich Merz. Also wenn er Kanzler wird, dann war das doch ein relativ holpriger Start, muss man sagen. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, was da rausgekommen ist, dann ist natürlich, steht die Union heute ganz anders da, nämlich mit wirklich einem gewichtigen Pfeiler Klimaschutz, zu dem sie sich jetzt auch verpflichtet hat, als das vor ein paar Wochen überhaupt noch denkbar war.
Ja, vor allem mit einem KTF, Klimatransformationsfonds, den die Union ja komplett zerschossen hat, der Ampel, durch ihre Klage in Karlsruhe, weswegen am Ende ja, das kann man glaube ich so sagen, diese Ampel auch zerbrochen ist, weil einfach kein Geld mehr da war.
Wobei man fairerweise sagen muss, sie hat es nicht zerschossen, sondern es war eben rechtlich auch nicht zulässig, was die Ampel gemacht hat. Und das hat einfach, das war die Steilvorlage für die Union, die hat sie berechtigterweise aufgenommen.
Okay, so kann man es auch sagen. Ich würde sagen, sie hat es zerschossen. Ich will ja nur an dieser Stelle an Wolfgang Schäuble erinnern, der als alle gefeiert haben sollen in der Unionsfraktion, als das Karlsruher Urteil fiel, gemahnt hat direkt. Ja, respice finem, bedenke das Ende, irgendwann werdet ihr auch wieder regieren müssen und dann steht ihr da. Und jetzt stehen sie da. Aber ist ja auch interessant, die Union macht zielgenau das, was der O-Ton CDU, schlechteste Wirtschaftsminister der Geschichte, nämlich Robert Habeck, immer gefordert hat.
Oder? Also ein Stück weit stimmt das natürlich schon, aber man muss vielleicht der Union zugutehalten, sie haben es auch cleverer angestellt als die Ampel, weil sie tatsächlich gelernt haben aus den Fehlern, die die Ampel gemacht hat, dass man nicht...
Dass man erstmal die Wähler belügt und
da hast du natürlich einen Punkt, den will ich jetzt gar nicht dagegen halten, aber dass man schon gesagt hat, wenn du große Projekte hast, dann mach eine saubere und sichere Finanzierung. Und das hat man jetzt schon auf Unions- und SPD-Seite gemacht. Insofern würde ich schon sagen, hat man da auch ein bisschen aus den Fehlern gelernt, weil wie gesagt, was nützen dir die schönsten Projekte, wenn du am Ende an der Finanzierung scheiterst? Und jetzt hat natürlich einfach die Ampel trotzdem erstmal, die Ampel sage ich jetzt schon, Union und SPD, die haben jetzt trotzdem so ein bisschen Beinfreiheit gewonnen. Insofern, es war holprig oder ist in jedem Fall holprig bislang, aber das bringt, glaube ich, diese potenzielle Koalition, wenn sie denn zustande kommt, schon ein Stück weit nach vorne.
Okay, ich will jetzt auch gar nicht mehr weiter frotzeln, aber eine Frage habe ich noch. Wenn die Schuldenpakete im Bundestag durchgehen und Karlsruhe muss ja auch noch grünes Licht geben, es sind ja Klagen anhängig, dass das alles so in Ordnung ist mit dem alten Bundestag, dann muss ja auch noch der Bundesrat zustimmen.
Genau, da wird es natürlich dann auch nochmal spannend, weil gerade, also wenn Bayern zustimmt, dann ist es eigentlich relativ sicher, aber auch die Freien Wähler haben ja auch schon, genau, der Aiwanger hat natürlich da auch schon Kritik angemeldet. Aber man muss schon auch sehen, das wird im Bundestag jetzt am kommenden Dienstag, wird schon nochmal richtig spannend, weil SPD, Union und Grüne haben nicht so eine dicke Mehrheit, das sind so ungefähr 30 Abgeordnete, dann fehlen da vielleicht ein paar, manche kommen gar nicht, manche sind krank, also das wird schon nochmal ein bisschen spannend, ob das wirklich am Dienstag so über die Bühne geht. Friedrich Merz und die Grünen waren halt relativ optimistisch, aber wie gesagt, es sind aufregende Zeiten und erst einmal muss der Bundestag mit 2/3 Mehrheit diesen geplanten Grundgesetzänderungen zustimmen.
Wie heißt es so schön im Fußball? Wir denken von Spiel zu Spiel. Also genau. Dienstag, ne? Bereiten wir uns drauf vor. Alles klar. Jörg, danke dir.
Philipp, bis demnächst.
Und weil wir schon über das nächste Spiel gesprochen haben, direkt nach meinem Gespräch mit Jörg um kurz nach 4 kam die Meldung, dass Karlsruhe die Eilanträge gegen die Einberufung des alten Bundestags für die Verfassungsänderung abgewiesen hat. Nur als kleiner Nachtrag. Es scheint mittlerweile eine neue Kategorie für europäische Politiker zu geben, an denen sich bemisst, wie erfolgreich sie sind im Umgang mit Donald Trump. Es ist der Plausch im Oval Office. Eigentlich ja nur dafür gedacht, um der Öffentlichkeit ein bisschen was Atmosphärisches zu präsentieren, gute Bilder, bevor es dann zu den eigentlichen bilateralen Gesprächen und im Anschluss dann zur Pressekonferenz mit tatsächlichen Ergebnissen kommt. Das ist mittlerweile völlig anders seit den Besuchen von Macron, Starmer und natürlich vor allem der Besuch von Volodymyr Zelensky. Die Show im Oval Office will Donald Trump sich nicht nehmen lassen und seine Gesprächspartner suchen das richtige Maß zwischen Schmeichelei und Widerspruch. Insofern sehr bemerkenswert war jetzt der Besuch des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte im Weißen Haus. Hören wir mal kurz rein, um einen Eindruck zu bekommen.
You originated the fact that in Europe we are now spending 700 billion more on defense.
Also er sagt, zum einen, du hast dafür gesorgt, dass die anderen NATO-Staaten 700 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ausgegeben haben. Und er spricht ihn auch direkt an auf die von Donald Trump angestrebten Friedensverhandlungen in der Ukraine.
You broke the deadlock. All the killing. The fact that you did that, I really want to commend you for this.
Also auch da großes Lob, dass er den Stillstand in der Ukraine mit all den Toten durchbrochen habe. Schmeicheln, schmeicheln, schmeicheln. Das war der Ton von Rutte. Und darüber reden wir jetzt mit Klaus Remme in Brüssel, unser NATO-Korrespondent. Hallo Klaus.
Grüß dich, Philipp. Hallo.
Das war ja eigentlich das, was man von Rutte erwarten konnte, oder nicht?
Warum meinst du?
Weil er immer schon als Trump-Flüsterer galt, beispielsweise in seiner ersten Amtszeit. Da war er noch niederländischer Ministerpräsident, also in der ersten Amtszeit von Trump. Einige sagen ja sogar, Rutte ist extra deswegen zum NATO-Generalsekretär auserkoren worden, weil er so gut mit Trump kann.
Ja, es war sicher ein Kriterium und du hast völlig recht. Mark Rutte gilt als jemand, der diese gemeinsame Basis mit Donald Trump herstellen kann. Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit mit seinem Amtsvorgänger. Insofern kann man sich inzwischen fragen, ob das ein Einstellungskriterium ist. Denn Jens Stoltenberg hat auch eine geschickte Linie gefunden, um sich mit Trump in dessen erster Amtszeit zu verständigen. Und nun muss man auch sagen, es gab ja Anschauungsunterricht, wie du sagtest. Mark Rutte konnte sich eigentlich ziemlich genau darauf einstellen, was ihn erwartet. Dass das nicht so laufen würde wie mit Zelensky, das war völlig klar. Denn erstens, du hast es erwähnt, kommt Mark Rutte ins Oval Office in einem guten Standing. Und noch bevor wir diese O-Töne, die wir gerade gehört haben, noch bevor Rutte etwas sagte, hatte ihm eigentlich Trump auch schon den roten Teppich ausgerollt, indem er ihn zu Beginn über alle Maßen lobte, was für einen tollen Job er mache, gleichzeitig für sich in Anspruch nahm, dass es auch an ihm gelegen habe, dass Mark Rutte den Job bekommt, denn er habe sich für ihn verwendet. Also das war so die Eingangstonlage und dann folgte das Lob in doppelter Hinsicht, sodass auch Mark Rutte sich auf diesen Pfad begab in einer Veranstaltung, die, ich würde sagen, die Amerikaner nennen das Love Fest, wo sich beide Seiten bemühen, sich gegenseitig zu gefallen.
So, jetzt haben auch Macron und Starmer Trump sehr umschmeichelt und trotzdem gab es jetzt doch auch kritische Töne. Worin bestand der qualitative Unterschied?
Also zum einen habe ich Emmanuel Macron im Vergleich zu den Auftritten von Starmer, aber mehr noch zu Mark Rutte gestern Abend in Washington, als jemanden erlebt, der durchaus dann doch wusste, wann er den Arm heben musste, um Widerspruch anzumelden. Oder aber, da ging es, ich erinnere das, um die Höhe der Ukraine-Hilfen, der Amerikaner und der Europäer. Da war Trump auf seiner Tour unterwegs, dass die Amerikaner da ein Vielfaches leisten und die Europäer nur Geld bezahlen oder nur Geld geben, das sie danach auch wiederbekommen. Also insofern wieder so ein Ungerechtigkeitsverhältnis herstellen wollte, was Emmanuel Macron dann doch richtig stellte. Das hat Trump weggewischt. Aber das war doch eine andere Qualität als Mark Rutte, der gestern in der Beziehung keinerlei Versuch unternahm, sondern demonstrativ und Kritiker würden sagen Unterwürfigkeit demonstrierte, aber immerhin entschlossen war, hier keinen einzigen Misston entstehen zu lassen. Woran liegt es? Natürlich ist Rutte in einer anderen Rolle in Washington. Er ist kein Regierungschef eines Landes, sondern er repräsentiert ein Bündnis und die Amerikaner sind nun einmal als Supermacht das zentrale Element dieses Bündnisses, welchen Herausforderungen auch immer es ausgesetzt ist.
Tja. Und du hast es schon angesprochen, vor allem ein Part sorgt für Aufsehen, sorgt auch für Kritik. Der Part zu Grönland. Denn im Beisein von Rutte hat Donald Trump wieder mit der Annexion gedroht. Können wir mal kurz anhören? Zunächst, was Trump sagt vielleicht.
We have a couple of bases on Greenland already. And we have quite a few soldiers. And maybe you'll see more and more soldiers go there. I don't know. What do you think about that, Pete? So, don't answer that, Pete. Don't answer that question.
Ja, also er sagt schon, dass er da viele Militärbasen hat und viele Soldaten und man könnte natürlich die Zahl der Soldaten erhöhen und bringt dann seinen Verteidigungsminister, ne, Pete Hegseth, bringt er ins Spiel. Klaus, kannst du das mal beschreiben?
Na, es war bereits das zweite Thema, dem sich Trump näherte, als es um NATO-Partner ging. Es ging es nicht nur um Dänemark, sondern vorher war es schon um Kanada gegangen. Und in beiden Fällen stellte Trump die Grenze strittig oder aber den Anspruch des jeweiligen Partnerlandes auf das Gebiet, um das es geht. Zunächst hatte er die kanadische Grenze strittig gestellt. Er hat gesagt, da hat irgendjemand eine künstliche Linie gezogen. So könnte das nicht gehen. Kanada müsse der 51. Bundesstaat werden. Und zum anderen, was Dänemark anging, sagte er, naja, da vor 200 Jahren oder so, da ist da mal ein Boot angelandet und seitdem sagen sie, sie haben das Recht auf Grönland. Ich glaube das nicht. Und wir haben, und dann kam das eben mit den Soldaten. Und das ist natürlich wirklich eine im Scherz ausgesprochene, aber elementare Drohung an Kopenhagen zu sagen, na, wir werden da vielleicht in Zukunft mehr und mehr Soldaten hinschicken. Dann noch ein bisschen sich auf die Schenkel klopfte, man lachte gemeinsam. Das war der Moment, als dann Mark Rutte doch nicht mehr zu allem schwieg, sondern sich gezwungen sah, etwas zu sagen.
Ja, und diese Antwort ist natürlich spannend, die können wir auch mal hören.
When it comes to Greenland, yes or not joining the US, I would leave that outside for me this discussion, because I don't want to drag NATO in that.
Also, Rutte hält sich raus. Keine Sache für ihn, er möchte sich raushalten. Wie bewertest du das?
Versucht sich zumindest rauszuhalten. Doch Trump hat ihn da ja nicht losgelassen, sondern ganz im Gegenteil. Er hatte vorher schon gesagt, da sitzt ein Mann neben mir, der in dieser Frage wichtig werden kann. Und dann unmittelbar nach diesem Ton, den wir gespielt haben, sagte Trump, naja, die NATO könne in der Frage wichtig werden, denn man brauche Grönland als Teil der nationalen und internationalen Sicherheit. Dass Rutte in beiden Fällen geschwiegen hat, als Grenzen von NATO-Ländern in Frage gestellt wurden von der Supermacht im gleichen Bündnis. Das wird ihm in den sozialen Medien enorm übel genommen. Nichts spricht dagegen, so die Kritik zu versuchen, ein gutes Verhältnis herzustellen. Aber das gehe nicht, denn so wie die Amerikaner sind die Kanadier und die Dänen auch NATO-Partner.
So, du hast es schon angesprochen. Mark Rutte ist kein Staatschef. Er ist NATO-Generalsekretär, der eben alle Partner in dem Bündnis vertritt, eben auch in gewisser Weise die USA. Hätte er da trotzdem Position beziehen müssen, deiner Meinung nach?
Ich finde ja. Ich finde, das ist wirklich ein, zwei, drei Schritte zu weit gegangen. Und ich verkenne nicht die schwierige Lage, in der Mark Rutte ist. Als NATO-Generalsekretär sitzt er einem Bündnis vor, in der Einstimmigkeit das oberste Prinzip ist. Widerspricht ein Land, egal um was es geht, dann ist die NATO in Nöten. Er sieht natürlich, dass militärisch im Bündnis selbst ohne die Amerikaner momentan nichts geht. Er sieht, dass in der Ukraine ohne die Amerikaner nichts geht. Er sieht, dass die Grundlage der westlichen Allianz, Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, in Auflösung begriffen ist durch die Äußerungen des Präsidenten, der nicht müde wird, Zweifel zu sehen, wenn es um diese Verpflichtung geht. Er sieht sich in Europa in einer nicht ganz einfachen Lage, denn wir haben es ja in den letzten Wochen eigentlich seit der Amtsvereidigung in Washington gesehen. Das Geschehen spielt sich ab zwischen den Hauptstädten. Starmer hast du genannt, Macron hast du genannt. In Europa treffen sich plötzlich Streitkräftechefs der E5, also des Vereinigten Königreichs, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen. Ja, das wäre doch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen. Das wäre eine Konkurrenzveranstaltung gewesen zur NATO. Also da steht Rutte plötzlich in der zweiten Reihe und in einem ganz anderen Stellenwert als sein Amtsvorgänger Jens Stoltenberg, der auch mit einem Trump umgehen musste, aber dies erfolgreich getan hat. Rutte muss kämpfen.
Also ist diese Anbiederung im Prinzip tatsächlich einfach auch ein Zeichen, dass die NATO mehr und mehr möglicherweise schon gerade dabei ist, wirklich obsolet zu werden?
Das kann gut sein. Die Zukunft dieses Bündnisses steht weit offen. Es hat ja interessante Unterredungen gegeben, von denen wir natürlich die meisten nicht kennen, zwischen Jens Stoltenberg und Mark Rutte in der Amtsübergabe. Jens Stoltenberg war ein Mann, der sehr vorsichtig war mit öffentlichen Äußerungen in Bezug auf Lehren, die man weitergeben könne an den Nachfolger. Aber eine Lehre hat er dann doch öffentlich ausgesprochen. Und diese Lehre lautet, deine oberste Aufgabe ist es, als NATO-Generalsekretär, Zitat, den Laden zusammenzuhalten. Das hat Stoltenberg immer versucht. Er hat immer versucht, einen guten Draht zum Beispiel zum schwierigen Partner Türkei zu halten. Als es um die Erweiterung ging, als Schweden und Finnland beitreten wollten, sich das Ganze hinzog, da war Stoltenberg einer derjenigen, der eine Tonlage fand, von der Erdogan sagte, ja, so kann man mit mir reden. Und dieses Verhalten, das hat Rütte offensichtlich jetzt übernommen. Nun ist der schwierige Partner nicht mehr irgendein Land in der NATO, sondern es ist die zentrale Macht. Und das darf man nicht vergessen, Rütte steht vor einem NATO-Gipfel Ende Juni in seiner Heimatstadt Den Haag. Diese Veranstaltung muss ein Erfolg werden, wenn dieses Bündnis bestehen soll in seiner jetzigen Form. Er hat ihn eingeladen, hat ihm gesagt, es wäre eine große Ehre, ihn in Den Haag willkommen zu heißen. All das ist wichtig, wenn man das Verhalten Mark Rüttes im Oval Office beurteilen muss.
Okay, aber ein Gipfel ist nun mal nur ein Gipfel. Was hieß es denn, wenn die USA wirklich aus Worten Taten machen würden in Bezug auf Grönland und die anderen NATO-Staaten das dann höchstwahrscheinlich nicht akzeptieren?
Die Kritik daran gibt es ja schon aus Dänemark selbst. Der Vorsitzende im Verteidigungsausschuss hat gesagt, das finden wir überhaupt nicht lustig, wie die da auf Kosten Dänemarks und Grönlands scherzen. Wenn Trump das umsetzt, dann würde das Krieg zwischen zwei NATO-Ländern bedeuten. Also an dem Punkt, da sind prominente dänische Politiker. Wir haben die Bundesaußenministerin, die sich mit der kanadischen Außenministerin gemeinsam fotografieren lässt in den Nationalfarben Kanadas und sagen, gemeinsame Botschaft, wir unterstützen euch in all den Angriffen, die wir vernommen haben seit Wochen seitens Trumps hin zu Kanada. Also insofern, hier kündigen sich Risse an im Bündnis, die Mark Rütte große Sorgen machen müssen.
Klaus, danke dir. Übrigens, Wladimir Putin, der KGB-Mann, scheint einen ziemlich klaren Plan zu haben, wie er mit Donald Trump umgehen muss. Erstmal wird selbstverständlich geschmeichelt.
Zunächst möchte ich Worte der Dankbarkeit an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herrn Donald Trump, richten, weil er der Beilegung der Krise in der Ukraine so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Ja, und dann werden noch einige offene Punkte formuliert, über die natürlich noch gesprochen werden muss.
Die Idee an sich ist richtig und wir unterstützen sie. Aber es gibt Fragen, über die wir diskutieren müssen. Ich denke auch mit unseren amerikanischen Kollegen und Partnern. Vielleicht müssen wir auch mit Präsident Trump telefonieren und das mit ihm besprechen. Aber die Idee an sich, diesen Konflikt mit friedlichen Mitteln zu beenden, wird von uns unterstützt.
Also Frieden ist natürlich erst einmal eine super Idee, aber natürlich gibt es offene Fragen. Und wir sprechen natürlich nur mit einem, und zwar dem Chef selbst, Donald Trump, in den USA. Übrigens, Zugeständnisse gibt es auch erstmal keine. Putin hat sich also zur Waffenstillstandsinitiative der Ukraine und der USA geäußert, nach dem Besuch des US-Sondergesandten Witkoff. Und das vertiefen wir jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Björn Blaschke in Tiflis. Hallo Björn.
Hallo, grüß dich.
Fangen wir noch einmal an. Der Ball war ja im Feld von Moskau, weil es eine Verständigung zwischen der Ukraine und den USA gab und ein Angebot. Was sah das genau vor?
Ja, das ist gar nicht ganz klar. Also das Angebot hieß immer 30 Tage Waffenruhe. So, das war es eigentlich, was darüber bekannt geworden ist, wie ich es mitbekommen habe. Und die Einzelheiten, die sollte er gestern Wladimir Putin, Russlands Präsident, überbringen. Und viel mehr ist aber auch letztlich nicht bekannt geworden. Und das heißt, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit immer um diese 30 Tage Waffenruhe gedreht. Wir Korrespondenten, aber natürlich auch die außenpolitischen Berater und so weiter und so fort. Aber was da im Einzelnen angeklungen ist, das wissen wir gar nicht. Und das wissen wir eigentlich bis heute nicht.
Das heißt, außer dass Putin auch findet, dass ein Waffenstillstand auch gut ist, aber müsse noch reden, so richtig, ob man sich näher gekommen ist, ob jetzt wirklich ein Waffenstillstand näher ist, das ist im Prinzip noch weiterhin völlig im Unklaren.
Also ich finde schon, also das, was Putin gestern gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, prinzipiell machen wir damit. Dann kamen ganz viele Aber. Das Ja, das er erstmal vorangestellt hat, da schwingt natürlich mit, dass er nicht der Böse sein will. Er möchte nicht der Verhinderer sein, sondern er möchte derjenige sein, der sagt, an ihm wird es nicht scheitern. Und damit hat er dann aber viele Abers verknüpft und ich finde darüber hinaus auch ein paar berechtigte Fragen gestellt. Das macht das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen zweifelhaft, weshalb ja sehr viele Leute auch sagen, insbesondere Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, das ist doch alles Augenwischerei oder Manipulation, hat er es genannt. Ich glaube, dass man tatsächlich mit aller Vorsicht daran gehen muss. Aber wie gesagt, es gibt ein paar berechtigte Fragen. Also Putin hat die Frage gestellt, wie soll denn beispielsweise die dann doch ungefähr 2000 Kilometer lange Grenze kontrolliert werden zwischen der Ukraine und Russland? Und wer soll sagen, die oder jene Seite hat gegebenenfalls die Waffenruhe gebrochen? Also da sind ein paar, wie ich finde, berechtigte Fragen bei, die muss man stellen und man kann ja auch dann nicht einfach sagen, jetzt lassen wir mal die Waffen schweigen, wenn sowas nicht geklärt ist. Aber er hat natürlich auch noch andere Dinge gesagt und da kommt man dann so langsam ins Zweifeln oder da bin ich ins Zweifeln geraten, wie er es denn tatsächlich meint. Und bei allem, was er so gesagt hat, denke ich, dass er am Ende darauf hinaus will, was er ohnehin erreichen will oder was er immer sagt, dass er erreichen wolle. Er wolle einen langfristigen, nachhaltigen Frieden. Hm. Und für diesen Frieden hat er eigentlich immer seine Bedingungen genannt. Und die sind gestern auch immer wieder durchgeklungen. Und darum glaube ich, ja, er betreibt ein bisschen Augenwischerei auf jeden Fall. Aber er wollte eben vor allem nicht als der Verhinderer dastehen.
Also die Bedingung Entnazifizierung der Ukraine, was ja nichts anderes heißt als ein Regime, Wechsel der Ukraine, Demilitarisierung. Davon weicht er kein Jota ab.
Nein, also sein außenpolitischer Berater, der sich gestern noch ganz kurz bevor Putin eben mit Alexander Lukaschenko, dem Machthaber von Belarus, vor die Presse getreten ist, sein außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, hatte noch gesagt, wir sind der Meinung, dass unser Ziel doch eine langfristige friedliche Beilegung des Konfliktes ist. Danach streben wir eine friedliche Beilegung. Und die legitimen Interessen unseres Landes und unsere bekannten Sorgen müssen berücksichtigt werden. Das ist letztlich das, was Putin auch immer wieder gesagt hat. Zuletzt meine ich so ganz klar am 19. Dezember des vergangenen Jahres. Da hat er seine Jahrespressekonferenz gegeben. Da hat er gesagt, wir brauchen keinen Waffenstillstand. Wir brauchen Frieden. Und die Bedingungen sind dafür klar. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die sogenannte Entnazifizierung, also einen Regimewechsel. Dann hat er klar gesagt, eine Demilitarisierung, also die Ukraine soll entmilitarisiert werden. Es soll kein NATO-Beitritt möglich sein für die Ukraine. Ohnehin soll die Ukraine blockfrei und nuklearfrei bleiben. Und dann, was für Putin immer wieder wichtig ist, ist, dass man sich an seine Verfassung hält. Und er hat festschreiben lassen in der russischen Verfassung, dass nicht nur die Krim, sondern auch die vier strittigen, ich nenne sie jetzt mal die strittigen Regionen, Donetsk, Luhansk, Saporija und Cherson, dass die natürlich auf jeden Fall russisch seien. Das steht in der Verfassung drin und dahinter kann Putin natürlich auch nicht zurück. Er ist nicht nur KGB-Mann, wie du am Anfang ihn angesagt hast, sondern er ist ja auch, das betonte immer wieder, Jurist. Und wenn er als Jurist hinginge und die Verfassung bräche, dann ginge das natürlich überhaupt nicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen ironisch. Also dahinter kann er nicht zurücktreten. Und das bedeutet eben auch, dass das seine Bedingung ist für den Frieden. Und er hat jetzt letztlich gestern gesagt, dass die russischen Interessen gewahrt bleiben müssten. Und mit russischen Interessen hat er immer genau das auch gemeint. Er hat gesagt, wir müssen unsere russischen Brüder und Schwestern, die in der Ukraine leben, die russischen Minderheiten, die müssen wir schützen. Und das ist nichts anderes als das, was er damit gestern nochmal gesagt hat, meine ich.
Ja. Hat Russland dann überhaupt ein Interesse an einem schnellen Ende des Krieges oder der Kampfhandlung?
Nö, ich glaube nicht. Also Russland sitzt am längeren Hebel. Also es geht Russland nicht gut wirtschaftlich. Das ist, glaube ich, völlig klar. Es wird immer wieder gesagt, ja, ja, trotz der Sanktionen, das schaffen wir. Aber natürlich wird es teuer, dieser Krieg. Die Wirtschaft ist umgestellt auf eine Kriegswirtschaft zu 40% und so. Alles klar. Trotzdem zahlt Russland natürlich. Und es ist teuer. Also mittlerweile zahlt man, glaube ich, 800.000 Rubel für einen Soldaten, der an die Front geht. Das ist, ich glaube, eine Verdopplung dessen, was noch vor einem halben Jahr gezahlt wurde.
Oh, krass, ja.
Das heißt, man gibt Geld aus und das kostet natürlich Russland. Und trotzdem glaube ich, dass es Russland einfach noch besser geht als der Ukraine. Alleine schon, weil es viel mehr Menschen gibt. Und von diesen Menschen kann man natürlich auch mehr an die Front bringen. Russland hat mehr Waffen. Russland hat Verbündete, die auch problemlos Waffen liefern. All das spricht natürlich dafür, dass Russland die Oberhand hat. Und also muss Putin auch nicht hingehen und sagen, naja, jetzt sollen wir ganz schnell einen Waffenstillstand. Den dann eben, und da hat er ja auch wieder recht, wenn er sagt, das könnte ja die Ukraine nutzen, um sich neu zu formieren und so weiter und so fort. Da hat er natürlich recht. Warum sollte er das tun? Und wenn er sich darauf einlässt, dann wird er das machen, weil er etwas haben will. Zwar drohte Trump ja vergangene Nacht wieder damit, dass er weitere Sanktionen erlassen könnte und hat ja auch wohl schon damit begonnen. Aber letztlich sind ja schon sehr viele Sanktionen erlassen worden gegen Russland und Russland kommt damit einigermaßen klar. Ich glaube eher, man müsste mit einer Positivliste kommen und sagen, also wir bieten euch Folgendes, damit ihr jetzt mal auf eine Waffenruhe euch einlasst und dann eben über die möglicherweise zu Friedensverhandlungen kommt.
Tja. Das heißt, viele haben ja diese Hoffnung auf ein jetzt doch mögliches schnelles Ende des Krieges gehabt. Die sind aus deiner Sicht viel zu verfrüht gewesen?
Naja, ich habe das die ganze Zeit gedacht. Alle reden von Waffenruhe und ich habe mir nur angeguckt, was in den letzten Monaten gesagt worden ist. Also Putin ist relativ klar in dem, was er sagt. Er hat vielleicht seine Kriegsziele ein wenig verändert. Ja, also er will jetzt nicht mehr die gesamte Ukraine einnehmen, mutmaßlich. Aber er sagt eigentlich seit Jahren, was er will. Und er ist dabei geblieben. Und er hat immer gesagt, ich will keine Waffenruhe. Und das konnte er natürlich gestern nicht so sagen. Er wollte natürlich nicht vor der Weltöffentlichkeit so dastehen, wie gesagt, als Verhinderer. Aber de facto hat er kein Interesse daran, dass das jetzt schnell zu Ende geht. Und dann hat er halt diesen Mittelweg gewählt.
Du bist Russland-Korrespondent, trotzdem frage ich dich das jetzt. Wie blickst du denn als Russland-Korrespondent auf diese USA, auf die Strategie der USA, auf Donald Trump?
Na, ich gucke auf Donald Trump. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er einiges dazugelernt hat seit seiner ersten Amtszeit. Und zwar insofern, als er zumindest so eine Taktik hat. Ich habe das Gefühl, er geht immer wie so ein Krebs, zwei Schritte nach vorn, eins zurück. Er will Zölle erlassen, Sanktionen erlassen. Dann, also das macht er ja bei Mexiko, Kanada, was weiß ich. Er geht zwei Schritte vor und dann geht er dann doch eine Woche wieder zurück. Und ich glaube, dass das natürlich Putin auch mitbekommt, also dass das seine Taktik ist. Und Putin ist ja vieles, aber er ist wahrscheinlich nicht doof. Ja. Er ist bestimmt ein Stratege und er guckt sich selbstverständlich an, wie Trump agiert. Und das heißt, er lehnt sich momentan zurück und lässt ihn da erstmal ein bisschen
rumkrebsen.
Ich will nicht sagen zappeln, aber herumkrebsen, ja. Genau.
Ja. Und normalerweise schlägt der Stratege den Taktiker.
Ja. Das glaube ich auch. Ja, letztlich ja. Also, weil du in der Strategie ja eine Taktik ändern kannst. Aber Putin hat Strategie und Taktik, während ich bei Trump noch keine Strategie ausmachen kann.
Björn, danke dir für diese Erkenntnisse. Schönen Gruß nach Tiflis.
Ja, danke auch.
Tom Funke war im Hintergrund als Redakteur für das Gelingen der heutigen Folge verantwortlich. Wenn Sie Kritik haben, richten Sie sich bitte ausschließlich an ihn. Nein, Quatsch. Wenn Sie Kritik haben, dann bitte an diese Adresse, dertag@deutschlandfunk.de. Da lesen wir das nämlich alle. Lob ist natürlich zur Not auch okay. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.